Wenn Gott mit dem Tode kommt, kommt der Teufel mit dem Erben. Eine Erbschaft ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite darf man den Nachlass eines Menschen weiterführen, auf der anderen Seite kann gerade das zu einer enormen Belastung führen. Gibt es eine Erbengemeinschaft, muss man sich auch noch mit den anderen einigen. Nicht selten eskaliert eine Diskussion über das weitere Verfahren. Ja, ihr könnt euch sicher vorstellen, wieso mich dieser Roman so richtig gefixt hat. Es bleibt doch in der Familie von Christiane Wünsche, ist ein richtiger Lesetipp. Und jetzt habe ich die Autorin im Interview. Hallo Christiane.
Hallo liebe Heike.
Dein Schauplatz in diesem neuen Roman, Es bleibt doch in der Familie, ist eine Rheininsel. Wieso hast du eigentlich so ein klar umrissenes Umfeld gewählt?
Das passiert eigentlich so, wenn ich anfange, ein Buch zu schreiben, dann oftmals, weil ich einen Ort im Kopf habe. Und in dem Fall war das tatsächlich eine Rheininsel, aber nicht die, die ich letztendlich erfunden habe, sondern ich bin selber mal auf Nonnenwerth gewesen und habe da ein Schweigeseminar mitgemacht. Das ist bei Bad Honnef, das ist also eine Insel, die es wirklich gibt. Und das fand ich so traumhaft da. Und das war so ein Sehnsuchtsort damals für mich, dass ich eben mir eine weitere Insel, nämlich Hohenwerth, ausgedacht habe und mit der auch ganz viele Sehnsüchte verbunden sind und man sich erträumen kann, auch gerne da sein zu.
Und hattest du bei diesem Schweigeseminar auch den Anstoß bekommen, hier könnte ich irgendwie so eine Erbengemeinschaft sich zanken lassen?
Nein, noch gar nicht. Sondern als ich die Geschichte schrieb, da wusste ich natürlich, es geht ums Erben, da kam mir dieser Ort wieder in den Sinn, um den es sich ja auch trefflich streiten lässt. Ne? Für den einen ist es ein Sehnsuchtsort, für den anderen ist es vielleicht einfach nur eine Immobilie. Ne? Und da dachte ich, das passt gut. Und eine Insel ist auch immer eine schöne Situation, weil man da weit ab von allem drumherum ist und wie unter einem Brennglas vielleicht.
Ja, genau. Es ist auch irgendwo, hat klare Grenzen, finde ich.
So ist es.
Und dann Familie. Also die Tante ist jetzt gestorben, das können wir, glaube ich, verraten. Und da zurückbleiben Cousinen, Cousins, also 6 an der Zahl, sind in dieser Erbengemeinschaft von der Familie. Und Familie bedeutet ja auch immer irgendwie emotionale Nähe. Wieso wird diese Emotionalität gefühlt bei allen Erbschaftsfällen so gestört? Was denkst du?
Ich glaube, weil sich Dinge mischen. Ne? Also Familie ist ja einmal viel näher, aber es sind auch Kindheitserinnerungen. Es sind vielleicht auch Konflikte, die es schon in der Kindheit ein bisschen gab, die da angelegt waren und die dann gerne bei Erbschaftsangelegenheiten wieder aufbrechen. Also so etwas dass man sich benachteiligt fühlt, das hatte man vielleicht schon die ganze Zeit so ein bisschen. Und an dieser zu erwartenden Erbschaft kocht das dann wieder so richtig hoch.
Ja, du hast immer die meisten Süßigkeiten bekommen, ja? Meinst du sowas?
Ja, genau. Also so wirklich Dinge, die was auch mit den Rollen zu tun haben, die einem in der Familie zugeschrieben werden oder die man sich selbst zuschreibt. Dann ist man gefangen in dieser Rolle. Als Erwachsener ist man aber eigentlich ja ganz anders schon, lebt mit einer ganz anderen Verantwortung. Und dann ist die Aussicht auf ein Erbe, glaube ich, dass das wirklich wieder ganz viel zum Schwingen bringt, auch an alten Konflikten.
Genau, und bei dir ist diese Erbengemeinschaft ja ziemlich groß. Also normalerweise sind das 2, 3 Geschwister, die sich da einigen müssen, aber bei dir sind es also direkt 7 Leute insgesamt. Und da ist ja der Ärger eigentlich vorprogrammiert. Hattest du eigentlich bei dem Thema Erbrecht Unterstützung?
Da habe ich mich natürlich eingelesen und aus dem Bekanntenkreis konnte ich auch schöpfen aus Erfahrungen da. Genau. Und da ist die besondere Situation ist ja jetzt bei dieser Geschichte, dass die Erbberechtigten, also die eigentlich Erben sollten ja nicht mehr leben, also sind ja die Schwestern von Clara. Und dadurch geht es eine Generation drunter. Und dann ergeben sich dadurch jede Menge Konflikte.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, halt, weil die Bindung zu so einer Insel und den Erinnerungen ist ja gar nicht so gegeben, als wäre das jetzt deine Schwester. Also bist du ja auch halt von einer Generation näher dran, ne?
Genau. Man ist emotional vielleicht nicht so sehr gefangen und genau darin besteht dann die Gefahr, wenn es eventuell auch um viel Geld geht, ne? Und die einen sehen eher die Erinnerung an das Schöne, an die Urlaube, an die Ferien in der Kindheit auf der schönen Insel und die anderen denken gar nicht so weit, haben sich davon längst verabschiedet, denen geht es nur darum, hallo, wir möchten jetzt unseren Erbteil haben. Ne?
Bei deiner Recherche zum Erben halt, hast du da irgendwelche Anekdoten gehört, gelesen oder so, die du jetzt aber in deinem Buch gar nicht unterbringen konntest?
Ja, also immer wenn ich erzählt habe, dass ich ein Buch übers Erben schreibe, dann haben alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ah, das kennen wir auch, oh, bei uns war das so. Also da hätte ich mannigfaltig, hätte ich darüber schreiben können. Gerade unsere Generation, damit meine ich jetzt, ich werde nächstes Jahr 60, die Babyboomer-Generation, die erste Generation ist, die so richtig was erbt, weil aus Kriegszeiten gab es ja erstmal nicht viel zu erben. Ne? Die können alle von den gleichen Erfahrungen berichten, wenn Eltern sterben, wenn Tanten, wenn Onkel sterben. Ne?
Ja, außerdem greifst du in deinem Buch ja das Thema Identität auf. Und das bedeutet ja auch, man muss den Mut haben, zu seiner zu stehen halt. Also was hat dich denn dazu eigentlich bewogen?
Also ich glaube, dass wir alle unser Leben lang nicht stehen bleiben und unsere Identität immer wieder neu definieren müssen. Aufgrund von Erfahrungen, aber aufgrund auch von Wünschen, die man plötzlich hat, die vielleicht noch unerfüllt sind, dass man sich festgefahren fühlt. Und diese Entwicklung muss immer möglich sein. Und bei manchen ist die weit größer, diese Entwicklung zur eigenen Identität zu finden, als vielleicht bei anderen, wo es nur um Details geht. Aber ich glaube, dass wir alle immer auf der Suche sind. Und das war mir wichtig, in meinem Buch auch zu erzählen, anhand der Protagonistinnen und Protagonisten.
Also die Erbengemeinschaften sind ja relativ auf einer gleichen Altersebene. Das sind ja Cousins und Cousinen halt. Und aber du hattest ja dann auch noch im Rückblick die Tante mit reingebracht, als die ein bisschen jünger war. Die Tante muss ja auch eine Identität haben. Wie hast du denn eigentlich so Auffassungen der 50er Jahre halt jetzt in diese Figur mit rein projiziert, wo du jetzt noch diese ganzen anderen Figuren in deinem Roman auch irgendwie ausbauen musstest?
Also bei mir ist das nicht so ein bewusster Prozess, sondern ich schreibe ja dann aus der Perspektive der jeweiligen Person. Denke und fühle wie die. So, und dann versuche ich natürlich gerade bei jemandem, der ein ganz anderes Alter hat als ich, durch Recherche nochmal nachzuspüren, wie ist die Situation eigentlich damals in Deutschland gewesen, weil vieles weiß man aber eher oberflächlich, also da muss ich mehr in die Tiefe gehen. Und dann kann ich aber natürlich auch schöpfen, weil das ist meine Elterngeneration, ja, die sind in dem Alter und da weiß ich, wie gesprochen wurde und auch wie ein Lebensgefühl in dieser Zeit vielleicht war. Ne? Und das muss natürlich dann echt rüberkommen und das kann es nur, indem ich in dem Moment ein bisschen Tante Clara bin.
Tante Clara eben als Figur, die hat ja auch, finde ich, eine sehr klare Meinung zu irgendwelchen Dingen. Die traut sich aber nicht, das öffentlich zu sagen. Also war sie da ein Kind ihrer Zeit?
Auf jeden Fall. Also deswegen habe ich das so gemacht. Und sie hat ja auch selber Erlebnisse gehabt, die für sie schambehaftet sind, über die sie vielleicht auch deshalb nicht sprechen wollte. Und ja, und deshalb mehr auch diese Diskretion, die für sie sehr wichtig ist, an den Tag legt.
Bei der Recherche beleuchtest du dann zudem noch schwierige Themen, so von allen Seiten. Hattest du das schon mal, dass sich bei dieser gehäuften Information, die du dann zusammenträgst, eine vorhergehende Meinung von dir halt dann sich geändert hat?
Ich versuche ja generell nicht eine vorgefasste Meinung zu haben, sondern ich schlüpfe ja in die unterschiedlichen Protagonistinnen. Die sind ja von ihrer Meinung sehr unterschiedlich. Und aber jede Meinung und jeder Standpunkt ist für mich auch nachvollziehbar, wenn man das aus dem Kopf derjenigen Person betrachtet. Und natürlich, wenn ich das dann tue, wenn ich dann eben nicht nur Marlene bin, sondern bin auch Esther zum Beispiel, dann natürlich gerate ich auch ins Nachdenken über meine eigene Position. Mhm.
Hast du denn in diesem Roman irgendeine Figur, wo du denkst, ja, der bin ich am nächsten?
Ehrlich gesagt, nein. Also ich bin das schon öfters gefragt worden. Also vielleicht bin ich so ein bisschen Marlene, aber irgendwie bin ich auch gar nicht Marlene. Vielleicht bin ich auch ein bisschen Esther manchmal. Vielleicht bin ich manchmal ein bisschen Niki. Das kann ich wirklich nicht sagen. Also Clara finde ich natürlich letztendlich toll. Ne? Aber ich mag den Jochen auch sehr gerne. Aber da sind einige interessante Figuren drin, finde ich, mit denen ich mitschwinge. Hm?
Also ich finde, alle von den Cousins und Cousinen haben etwas halt so, wo man denkt, ja, mit dem kann ich mich anfreunden. Also die Gruppe an sich und auch, dass es dann Diskussionspotenzial gibt, halt ist, finde ich, gut zusammengestellt. Also ich habe das schon gern gelesen, kann ich ja einfach mal so sagen. Und deine Figuren, hatten die eigentlich reale Vorbilder, also in ihren Reaktionen? Kennst du jetzt halt, wenn du jetzt den Jochen schon erwähnt hast, ja, der Jochen, das ist mein Freund Frank, der macht immer das und das, also jetzt fiktiv.
Nein, so ist das nicht, das mischt sich. Also ich hatte auch mal eine Freundin, die meinte, sich unbedingt erkennen zu wollen in einer der Figuren und ich so, nein, ne? Es mischt sich total. Ne? Dafür, das ist ja meine Fantasie dann in dem Moment, mir diese Personen vorzustellen und mit denen halt ein Stück weit zu leben. Und natürlich werde ich davon inspiriert, welche Personen ich in meinem Leben schon getroffen habe und mit wem ich schon gesprochen habe, das ist ja klar. Aber es kann sich keiner wiedererkennen, weil es ist einfach eine totale Mischung.
Genau, also es ist eine fiktive Familie. Und auffallend ist, dass jeder auf seine Art irgendwie einsam ist. Also es ist niemand, der so sagt, ja, ich fühle mich hier geborgen halt, weil jeder hat so seine eigene Meinung dazu. Ist das der modernen Welt so geschuldet?
Ich würde sagen, ja. Also ich glaube, die am ehesten noch zufrieden mit ihrem Leben ist, ist ja die zweitälteste Schwester, die Esther. Aber ich glaube, in unserer schnelllebigen Welt und überhaupt in unserer Zeit, die ist schon auch von Einsamkeit geprägt, auch wenn wir viele Kontakte haben. Aber das denke ich schon. Und vielleicht ist ein Teil davon auch noch eine Folge von Corona.
Was ist denn für dich eigentlich die größte Gefahr, so in so eine Einsamkeit zu rutschen, gerade wenn die Generation einen Tuck älter wird, wenn man eben nicht mehr im Berufsleben steht und ständig mit Leuten zu tun hat?
Wir sind soziale Wesen und das sollten wir uns immer wieder sagen. Der Kontakt nach außen ist wichtig und sich bequem zu Hause hinzusetzen, kann es auf Dauer nicht sein. Das macht auf Dauer nur unglücklich. Deswegen auch gerade Familie. In meinen Büchern ist ja immer Familie ein großes Thema. Ich habe eine große Familie. Wir haben viel Kontakt untereinander. Und das befruchtet natürlich auch immer sehr und gibt einem auch eine Menge. Darüber hinaus finde ich aber auch Freundschaften wichtig, weil sonst ist man immer nur im eigenen Saft. Ne? Sondern so die neuen Inspirationen kommen ja oft auch von außen. Und Inspirationen zu haben und sich inspirieren zu lassen vom Leben, ich glaube, das muss sein, damit wir auch glücklich älter werden können.
Ja, finde ich auch. Also sowas von außen, das bringt einen ja auch weiter, ne?
Es ist ja auch in meinem Buch so, dass eine der Schwestern auch ihren Sinn darin findet, letztendlich sich für andere einzusetzen. Genauer möchte ich darauf jetzt nicht eingehen, aber eben aus der Beschäftigung mit sich selber und aus dem Selbstmitleid rauszugehen und eben sich zu öffnen und etwas für andere zu tun. Und das macht sie zufriedener.
In deinem Testament taucht ja dann plötzlich auch noch so eine unbekannte Person auf und die wirkt ein bisschen wie so ein Katalysator, fand ich. Die verändert den Blick auf die Figuren, auf sich selbst und auf ihre Familie. Wie würdest du denn selber reagieren, wenn dir sowas passiert?
Wenn plötzlich eine unbekannte Person im Testament, ich wäre erstmal völlig irritiert, ne? Also total. Und da kann ich auch die Marlene gut verstehen, die dann am Anfang sagt, ja, wer ist denn das? Habe ich denn meine Tante überhaupt nicht gekannt? Ich war der doch so nah. Und jetzt wird hier jemand genannt, von dem haben wir noch nie was gehört. Natürlich, das wirbelt alles durcheinander.
Ja, genau. Und ich hätte jetzt mir das vorgestellt, wenn plötzlich so eine total unbekannte Person auftaucht, halt, dass ich auch, wie Marlene schon sagt, ich hätte den Verstorbenen, glaube ich, gar nicht so gut gekannt, wie ich gedacht habe. Ja, und wahrscheinlich würde ich erstmal ablehnend gegenüberstehen, weil wenn der mir verschwiegen würde.
Ja, auf jeden Fall. Also von denen ist keiner begeistert, dass da plötzlich eine unbekannte Person auftaucht. Und man denkt, mit welchem Recht erbt die denn jetzt auch noch diese Person, dieser Mann, dieser Hans Berg, ja. Und das, ja, das bringt natürlich Zündstoff mit sich und das ist natürlich auch so beabsichtigt.
Und ich fand, das ist also wirklich ein total gutes Element. Ja, viele Leser, die jetzt dieses Buch lesen werden, halt werden vermutlich auch Parallelen zu ihren eigenen Familien ziehen. Hast du diese Wirkung bewusst eingeplant? Also rechnest du mit vielen Zuschriften?
Ob ich mit vielen Zuschriften rechne, das weiß ich jetzt gar nicht. Es kommen ab und an ja mal E-Mails von Leuten, die dann sehr begeistert sind, zum Beispiel über meine Bücher oder von ihrer eigenen Lebensgeschichte erzählen. Das passiert tatsächlich auch, die dann so Parallelen sehen. Das ist, glaube ich, einfach ein Effekt. Und das hat damit, meine ich, auch zu tun, dass mir wird immer wieder nachgesagt, dass meine Personen sehr lebensnah seien. Ne? Dass man sich tatsächlich vorstellen kann, dass es die genauso gibt mit all ihren guten, weniger guten, sympathischen, unsympathischen Seiten. Und dann fühlen sich Leute angesprochen und denken, ja, Moment, das ist doch bei mir ganz ähnlich. Oder auch, Moment, das ist bei mir ganz anders. Und Ich finde das immer sehr spannend.
Absolut. Also ich kannte auch alle von denen. Was ist denn eigentlich für dich als Autorin schlimmer? Dass du einen Verriss zu deinem Buch liest oder wenn man sich ganz, ganz wenig zu deinem Buch äußert?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich finde beides fürchterlich. Den Verriss finde ich schlimm, weil ich ein sehr sensibler Mensch bin und mir viele Dinge sehr zu Herzen nehme. Ich bekomme ja jetzt schon sehr viele tolle Rückmeldungen und die tun mir unglaublich gut, weil ich schreibe ja mein Buch nicht für mich alleine, sondern für die Leserinnen. Und aber ich neige dazu, wenn ich eine negative Rezension lese, dass die mich halt total umhaut und das Gegengewicht der vielen Guten irgendwie doch nicht so ist, dass ich dann zufrieden sein kann. Aber wenn ich jetzt auch, wenn es jetzt so wäre, dass mein niemanden interessiert, ja, dann wäre ich auch sehr irritiert und das möchte man ja nicht. Also es ist ja wichtig, also als Autorin ist ja gerade wichtig, dass man Leserinnen und Leser hat, die sich damit beschäftigen, die irgendwas rückmelden und dann ist es wahrscheinlich sogar besser, wenn sie was Negatives zurückmelden, als wenn man gar nichts hören würde. Ja, doch, wenn ich da so drüber nachdenke.
Okay, also Rückmeldungen auf jeden Fall.
Ja.
Nach dem Buch ist ja eigentlich auch immer vor dem Buch. Darfst du uns jetzt schon was von deinem nächsten Projekt erzählen?
Nein, aber ich darf verraten, dass es ein nächstes Projekt geben wird, an dem ich gerade schon dran bin. Wobei, jetzt stehen ja erstmal die ersten Lesungen zu. Es bleibt auch in der Familie an. Wir wollen gut vorbereitet werden. Es ist gerade viel mit Presse los, mit Dingen, die man erstmal organisieren muss jetzt für die nächste Zeit. Also es ist gerade eine sehr aufregende Zeit. Deswegen da Zeiten zu finden, in denen ich am neuen Projekt schreibe, sind gerade rar. Ne? Aber es gibt etwas Neues, ja.
Und weißt du ungefähr, in welchem Zeitrahmen?
Nein, noch gar nicht. Da habe ich Gott sei Dank vom Verlag auch große Freiheit, dass ich das in meinem Tempo machen kann.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für die Fragen genommen hast.
Ja, sehr gerne. Vielleicht sieht man sich ja auch auf der Frankfurter Buchmesse.
Mich siehst du da bestimmt.
Ich bin am Stand. Ich habe ganz viel Zeit, Leute zu treffen und habe deswegen überlegt, hinzufahren, aber nur den Freitag, weil ich habe ja auch zwei Hunde und das ist immer ein bisschen schwierig, die anderweitig zu versorgen und deswegen werde ich da einen Tagesausflug draus machen.
Ja, perfekt. Also wir sehen uns.
Da freue ich mich sehr.
Die Romane von Christiane Wünsche haben immer Themen, die noch lange zum Nachdenken anregen. Zum Thema Erbschaft hat bestimmt jeder eine Meinung. In diesem Fall waren die Figuren relativ vernünftig. Es ging der Autorin ja auch um größere Themen. Und genau das macht diesen Roman zum Lesetipp. Die Rezension findet ihr übrigens auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com.